Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bauimpulse Podcasts. Und ich bin die letzten Wochen und Monate immer wieder in LinkedIn unterwegs gewesen. Und da habe ich den heutigen Gast immer wieder durch interessante Kommentare und Beiträge kennengelernt und ihn irgendwann einfach gefragt, hey, Manfred Josef Hampel, möchtest du denn auch mal im Bauimpulse Podcast über dich, dein Leben und deine Innovation sprechen? Und ich habe ihn heute da. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Achim, grüß dich.
Und in dieser Podcast-Folge werden wir sprechen über einen Teil des ersten Lebens vom Manfred, nämlich was hat er eigentlich gemacht, damit er überhaupt so aufblühen konnte, über einen kleinen Retreat, würde man es heute sagen, den er dann gemacht hat, nämlich was hat er in der Toskana gemacht. Und dann werden wir so Schritt für Schritt in die Richtung gehen, was ist sein Beitrag zu dem ganzen Thema Energie, Nachhaltigkeit und so weiter. Und bevor wir da reingehen, Manfred, was hältst du von der Aussage, wir brauchen 65% der Energien aus erneuerbaren Energien?
Bester Ansatz, wenn dann auch diejenigen, die das fordern, auch wüssten, wie man es macht. Und da könnten wir dazu helfen, weil ich glaube, das ist relativ einfach, mit bestehenden Mitteln zu lösen. Leider weiß weder die Branche noch die Politik, wie es genau geht.
Genau, weil es ein ganzheitliches Thema ist. Und deswegen ist der Podcast auch ein kleines bisschen länger. Das heißt, bleib auf jeden Fall dran, weil ganz am Schluss gehen wir auch in die Richtung, wie geht's, macht es kaufmännisch Sinn? Gibt es da Geschäftsmodelle, die man fahren kann? Und wenn du bis zum Ende dabei bleibst, verspreche ich dir auf jeden Fall ein sehr erkenntnisreiches Gespräch. Und freue mich dann auf auch dein Feedback, wenn du der Meinung bist, dass das cool ist, dass man sowas öfters machen soll. Jetzt geht's aber los mit dem Podcast. Vorgespräch hatten wir es schon ganz kurz. Das Leben hat dich ein bisschen geprägt. Heute bist du ein Top-Voice auf LinkedIn, gerade zum Thema Nachhaltigkeit. Magst du vielleicht den Zuhörern kurz erzählen, was du gemacht hast, bevor du deine LinkedIn-Karriere gestartet hast?
Ja, man kann sagen, in meiner ersten Lebenshälfte habe ich mich vor allen Dingen mit Fassadengestaltung, Fensterbau und auch Fensterkonstruktion auseinandergesetzt. Ich habe eigene Patente entwickelt, vor allen Dingen für Denkmalschutz, landschaftstypische Gebäude, habe mich damit auch sehr intensiv mit mit Fassadengestaltung beschäftigt, habe schon mit dem ersten Apple-Rechner, wo das möglich war, am Bildschirm schon Häuser renoviert, umgebaut oder habe neue Baupläne in fotorealistische Ideen umgewandelt. Und so war das immer schon mir ein wichtiges Anliegen, dass das Gesamtwerk beim Bauen am Ende auch ein schönes, harmonisches Bild ergibt. Und so hatte ich dann auch eine eigene Produktion, Werkstatt mit ca. 30 Leuten in der Produktion, 10 Leute im Büro. Und irgendwann kam so der Zeitpunkt, wo ich dachte, jetzt habe ich eigentlich alles gestaltet, optimiert und für den ganzen besten Ablauf gesorgt. Irgendwie ist das jetzt keine lebensfüllende Aufgabe mehr für mich. Also ich lebe davon, dass ich immer neue Ideen weiterentwickeln will.
Ja, ich verstehe, das sind wir uns ähnlich.
Okay. War es einfach zu viel jetzt überhaupt. Ich habe Angst davor gekriegt, jetzt dann so ein Leben weiterzuleben, wo sich dann 30 Jahre nichts mehr ändert.
Da hatte ich mal einen ganz schlauen Coach, der gesagt hat, stell dir mal vor, du bist auf deinem Sterbebett und schaust zurück zu entscheidenden Momenten und du sagst, was würdest du bereuen? Und es war vielleicht so ein Moment, wo du dann irgendwann gesagt hast, wenn ich so weitermache, dann bin ich am Schluss vielleicht da und bereue es, dass du nicht nochmal einen Weg gegangen bist.
Ja.
Und ganz kurz zur Frage, was habt ihr da produziert in dieser Produktions?
Das waren vor allen Dingen sogenannte Manufakturfenster, also ein Fenstersystem, was sich ganz auf die Proportionalität von historischen Fenstern konzentriert hat und gleichzeitig aber auch die modernen Anforderungen an Fenster, die an Dichtigkeit, Sicherheit, Belichtung, Belüftung, Dichtung, Dämmung und so weiter konzentriert und optimiert haben. Das Thema in einem vollkommen neuen Fenstersystem, das war mein größter Schritt im Fensterbau. Und das hat auch ganz viel verändert, weil ab dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, haben sich erst andere Firmen damit beschäftigt und sind dann auch teilweise neue Firmen entstanden. Aber ich glaube, wir haben so eine gute Vorlage gebildet, dass auch das Manufakturfenster auch heute noch das optimale Fenster ist, wenn man jetzt verschiedene Baustile sowohl jetzt von landschaftstypisch, also aber auch baustiltypisch, also aus welcher baugeschichtlichen Zeit das Gebäude stammt, optimal abbildet. Und auch heute mache ich immer noch Aufträge, auch erfülle ich auch Aufträge im Fensterbau und Fassadengestaltung, mache das aber heute mit den damals gewonnenen Firmen, die sich zertifizieren ließen. Und da kann ich mich drauf verlassen, die wissen genau, was ich brauche. Ich selbst habe 1999 mit meiner eigenen Produktion dann begonnen, schrittweise aufzuhören. Das war das Versprechen an die neuen Partner. Mhm. Und so kam dann ja irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt muss ich mir was einfallen lassen, was ich dann noch in meinem weiteren Leben mache.
Okay, und das ist dann in die Richtung gegangen, über das wir heute hauptsächlich sprechen wollen, nämlich die Themen Nachhaltigkeit. Was ist dann passiert bei dir?
Also ich bin vollkommen, ohne ein genaues Ziel zu kennen, bin ich mal in die Toskana gefahren, habe meinen Kindern gesagt, so, ihr macht das Büro jetzt, ich bin da mal weg. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange ich bleibe. In Wirklichkeit waren es am Ende 3 Monate und ich begann dort an einem Hauskonzept zu arbeiten. Und langsam ist mir klar geworden, was ich eigentlich wirklich will. Und zwar, ich kam dann zurück und habe gesagt, so, ich will ein Haus bauen, was sich vollkommen von selbst versorgt. Mhm. Mit allem Spott meiner Freunde und Familie musste ich dann mal eine Zeit lang leben. Weil jeder hat gesagt, jetzt ist er ganz durchgedreht. Jetzt, das geht ja nie. Man kann ja, es gibt doch kein Perpetuum mobile und so solche Sachen, hat man mir gesagt. Aber ich habe gesagt, es ist doch kein Perpetuum mobile. Ich war in der Toskana. Ich habe jeden Tag dort die Sonne erlebt. Dort baut man die Häuser anders. Das sind die auf der Südseite die ganz kleinen Fenster. Bei uns macht man die ganz großen dorthin. Und auf der anderen Seite nach Norden macht man mehr Öffnungen, weil man dort mit der Sonne zu leben gelernt hat. Und dort habe ich auch gelernt, dass die Sonne eigentlich aus 3 verschiedenen Energien besteht. Das eine ist das Tageslicht, wo man normalerweise nicht an Energie denkt. Aber wenn man nur bedenkt, wenn man so eine Stadionbeleuchtung sieht, wie viel Beleuchtung es braucht, um so ein Fußballfeld taghell zu machen. Und dann kann man sich vorstellen, wie viel man braucht, den ganzen Horizont so hell zu machen tagsüber. Also da steckt eine Riesenenergie alleine im Tageslicht. Das andere ist natürlich die elektromagnetische Strahlung, die uns ja gelehrt hat, dass man daraus Strom erzeugen kann. In der Photovoltaik ja ganz bekannt, kommen wir später noch näher drauf zu. Und das andere ist, dass die Sonne natürlich auch eine Wärmestrahlung hat. Jedes Kind weiß es, aber ehrlich gesagt, als Erwachsener denkt man manchmal gar nicht mehr so weit. Man nimmt die Sonne wahr als irgend so ein Pünktchen am Himmel, was einen blendet, wo man eine Sonnenbrille aufsetzen muss und vergisst die ganzen Funktionen, die man eigentlich geschenkt bekommt, an jedes Haus geliefert, kostenlos. Und wenn man genau hinschaut, ist das eigentlich ein riesiges Fusionskraftwerk im Weltraum, wo wir keine Brennstäbe brauchen, wo es keinen Abfall gibt. Und diese Maschine läuft schon 3 Milliarden Jahre und wird die nächsten 3 Milliarden Jahre weiterlaufen. Also eigentlich sind wir bestens versorgt und bräuchten uns gar keine Gedanken zu machen, wenn wir es nur verstehen würden, wie wir diese Energie auch richtig nutzt.
Und zapfen können. Ja, ja. Das Lustige ist ja, wenn du diese Südlink-Thematik nimmst, ja, wie kriegen wir Energie von den Offshore-Inseln nach Bayern zum Beispiel, ja? Ja. Und du sagst, okay, wir haben ja nicht nur ein Energieerzeugungs-, sondern auch ein Übertragungs- und ein Speicherungsproblem. Ja, diese 3 Themen. Und die Sonne, so wie du es gerade erklärt hast, ja, auch diese Übertragung schon für uns mit erledigt in Form von diesen Strahlen, ja.
Ja.
Okay, und du hattest quasi den Moment in der, oder die drei Monate, ist jetzt kein Moment, aber du hattest quasi das in der Toskana erlebt und dann, was ist dann passiert?
Ich bin dann zurückgekommen mit einem groben Konzept, das ganz viele Bereiche schon so in viele Bereiche gegliedert war. Das war auch noch eher eine Grundlage für ein Buch darüber zu schreiben, mit 50 Kapiteln, also ein Haus, kann man sich vorstellen, 50 Kapitel und mit über 30 Unterkapiteln auch noch, 200 Abbildungen und das alles in einer komprimierten Form, dass jeder, der das gelesen hat, gesagt hat, das erschlägt mich, das ist zu viel und man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass man das alles im Zusammenhang eines Hausbaus oder eines optimalen Hauses benötigt.
Das heißt, du hast versucht, deine Idee zu verschriftlichen in Form von einem Buch, mit jedes Kapitel irgendwie eine Erweiterung dieser Idee ist.
Also am Anfang war der Gedanke gar nicht da, ein Buch darüber zu schreiben, aber als ich mich dann intensiv damit beschäftigt habe, kam irgendwann so ein Impuls, wo ich dachte, wow, ich werde ja selbst verrückt von den vielen Themen und den Verknüpfungen, weil ganzheitliches Denken ist doch ein... Ja, man muss auch die Sachen auch zusammenhalten, weil teilweise hört sich und sieht sich das so an, als wenn es Widersprüche sind. Andererseits sind es Chancen zum Optimieren. Und so war dann an einem Tag der Impuls da, eigentlich musst du ein Buch schreiben. Und weil ich Apple-Fan und gut ausgestattet bin mit Apple-Geräten, habe ich mir ein iPad genommen und da gab es ein Programm, das hieß, glaube ich, Mac Autor oder so ähnlich, und dachte, ich schau mal, wie so ein Buch aussehen könnte, aber da war ich eigentlich schon mittendrin und habe dann, ich glaube, 2 Tage in einem Zuge nur geschrieben und da war der Großteil der Buchgliederung war schon fertig. Natürlich habe ich dann später weiter dran gearbeitet. Aber eigentlich war das so wie ein Wasserfall, der auf einmal aus mir rauskam, den ich dann in Worte und auch Skizzen und Bilder gebunden habe. Weil ich ja durch den Fensterbau sehr gut mit Photoshop zurechtkam, konnte ich natürlich auch viele Sachen, die sonst vielleicht ein bisschen schwieriger sind darzustellen, wenn sie neu sind, dann auch visualisieren, so dass man sie leichter erklären konnte.
Ja, das ist greifbar wird, klar. Ja.
Ja, das hat mir sehr geholfen, muss ich sagen. Und im Prinzip ist das Haus entstanden und alle zunächst Probleme, aber dann auch die Lösungen dazu haben sich dann immer um einen Punkt gedreht. Und am Ende hat man das Gefühl gehabt, wow, jetzt ist das so verknüpft, jetzt ist es ein Gebilde, jetzt ist es ein Organismus. Und genau wie in einem Organismus ist es auch so, dass viele Organe zusammen, ja, alle haben andere Aufgaben, dann, wenn sie gesund sind, dazu führen, dass der Organismus lebt. Und wenn nur ein Organ vielleicht nicht richtig arbeitet, ist man schon krank oder... Das könnte je nach Organ bis zum Tode führen.
Also ja, das weiß jetzt Zuhörer nicht unbedingt, aber wir haben im Vorgespräch auch schon ein bisschen drüber gesprochen, über die ganzen vielen verschiedenen Gewerken, die bei so einem Hausbau oder auf Baustellen in der Zelle unterwegs sind. Und ich finde diese Organanalogie eigentlich ganz schön, wenn man sagt, okay, die verschiedenen Gewerke, könnte man ja rein theoretisch sagen, die kümmern sich halt quasi so um der Fensterbau um die Fenster, der Heizungstechnik um die Heizung, der Photovoltaiklauf um das, was auf dem Dach ist, der Parkettleger um das Dach. Aber alles in allem willst du ja nicht das Haus als Organ, sondern du willst ja drin wohnen, drin leben und nachhaltig leben. Und das ist ja so, wo es in die Richtung geht. Wir müssen ein kleines bisschen in die Richtung vorspulen. So, was ist denn jetzt heute, ist ja war ja ein paar Jahre her, aber was ist denn jetzt heute für dich so diese Krönung dieses ganzen Prozesses, in was hat denn das dann geendet?
Also ich glaube, einen Satz muss man noch dazwischen einfügen. Mir ging es ja immer darum, dann ein Haus zu kreieren, was dann funktioniert. Was viele gesagt haben, das kann gar nicht funktionieren, das kann überhaupt nicht sein. Da war ich natürlich da gezwungen dazu, das Haus auch zu bauen. Und das habe ich gemacht vor 5 Jahren. Und von Anfang an hat es funktioniert, ist bis heute autark. Aber leider war es so, so ist halt die Geschichte. Ich habe es präsentiert den größten Kritikern unter meinen Freunden und die kamen dann alle und wir haben das angeschaut und dann hieß es dann ganz schnell, ja, das funktioniert jetzt, jetzt ist Sommer, aber lass mal den Winter kommen, das geht ja überhaupt nicht. Der Winter kam, der Winter war vorbei, es lief immer noch, die Kritiker sagten, ja, das war ja ein milder Winter, also lass mal einen schlimmen Winter kommen. Und wie Gott das so vorgesehen hat, wir hatten einen richtig bösen Winter danach, bis zu 50 Zentimeter Neuschnee, weil in Memmingen ist man auf 600 Meter über 0,0. Da kann schon mal sowas passieren.
Memmingen ist ja beim Allgäu, ne? Da
richtig, gehört zum Allgäu. In Memmingen gibt's den höchsten Flughafen Deutschlands und treffen sich alle Straßen, Wasserwege und so weiter. Und ja, was ist passiert? Auch der schlimme Winter wurde problemlos weggesteckt von der sogenannten Citybox, die wir später in Sunhouse umgetauft haben. Und läuft auch heute noch. Jetzt aber zu glauben, das war das Produkt, was man dann verkaufen kann, das war wirklich zu weit gedacht.
Okay, also wenn man ja in der Körperanalogie bleiben, das war quasi der komplette Organismus, ja, aber ein kompletter Organismus ist jetzt nicht das Produkt, das du jetzt verkaufst, sondern der komplette Organismus hat dich eigentlich nur dazu getrieben, zu sagen, Moment, es gibt vielleicht nur so ein Multiorgan, ja, ich versuch's gerade irgendwie, ich will die Katze noch nicht aus dem Sack lassen, das darfst du selber gleich machen. Ja. Aber im Prinzip hast du dieses Haus nochmal gebraucht, um festzustellen, hey, einen ganzen Organismus hinzubauen, das würde ja heißen, müssten quasi in Deutschland nochmal neu bauen. Und es geht ja am Ende des Tages wahrscheinlich einfach nicht mehr zu sagen, ja, okay, wie könnte so ein Superorgan aussehen, das viele Probleme löst? Und da gehen wir mal ein bisschen in die Richtung. Was hast du dann gemacht?
Ja, ich dachte, das Haus kann man verkaufen. Es funktioniert. Wir bieten 100 Häuser an, inklusive einem Auto für 210.000 Euro plus Mehrwertsteuer. War günstig, war bestens, also man muss denken, keine Energiekosten mehr danach. Also ein Haus, was mehr verdient, als es kostet. Das war eine tolle Idee für mich, aber das ist noch nicht so angekommen. Wir waren dann auf verschiedenen Messen, haben dann testweise geschaut, wie könnten wir das nochmal zurückführen? Also wie könnten wir aus diesem funktionierenden gesamten Organismus jetzt ein einzelnes Organ nehmen, was wir als Produkt kreieren könnte. Zunächst dachten wir, nehmen wir das Dach, weil das Dach hat 5 Weltneuheiten in sich. Also es ist komplett aus Glas. Es war ein Wallendach auch als Photovoltaikdach. 100% PV und 100% Thermie in einem. Das waren Sachen, die gab's vorher. Das noch nicht. Dann haben wir uns an einem Wettbewerb teilgenommen in Bozen bei der Energiemesse und haben wir einem internationalen Publikum das vorgestellt. Wir haben keinen Preis gekriegt. Einen Preis hat eine Firma gekriegt, die hat einen Filz für auf die Wände zu kleben präsentiert. Die haben den ersten Preis gekriegt und dann haben wir gesehen, oh, der Markt sieht ja noch ganz anders aus, als wir das vermutet haben. Und dann haben wir das nochmal vereinfacht, bis wir am Ende auf der bekannten PV-Panelplatte sind, die man dann praktisch erstmal analysiert und so umstrukturiert, dass sie ein neues Produkt wird. Ganz einfach gesagt, muss man noch vorher schicken, dass es bestimmte physikalische Bedingungen gibt. Wenn man jetzt eine PV-Platte hat und legt die in die Sonne, erzeugt sie ja Strom und der angegebene Leistungswert entspricht halt einem bestimmten Laborzustand. Also bei 4 oder 25 Grad Lufttemperatur und bei 800 oder 1000 Grad, es gibt verschiedene Messmethoden, 1000 Lichtstärke. Im Labor tritt das ein, was auf dem Datenblatt angegeben ist. Aber auf dem Dach ist das was ganz anderes. Auf dem Dach, immer wenn ich Strom erzeugen will, kommen jetzt halt genau diese 3 Energien. Das Tageslicht macht mir kein Problem, aber die Wärme, die zu dem Strom dazukommt, die macht ein Problem. Nämlich je heißer eine PV-Platte wird, desto stärker sinkt der Wirkungsgrad. Und jetzt ist der Wirkungsgrad ja ohnehin nicht so hoch. Also 22-24% ist schon sehr gut. Wenn ich aber jetzt die als 100% nehme und rechne jetzt den Wirkungsgradverlust durch Hitze noch ab, und so eine Platte kann ja auch 90 oder 100 Grad heiß werden im Sommer, wenn 3-4 Stunden die Sonne drauf knallt. Und gibt es Platten, die einen stecken das leichter weg, die anderen weniger leicht. Das liegt an der Filterwirkung des Glases vor allen Dingen. Da gibt es Platten, die bis auf 30% Wirkungsgrad runtergehen. Und wenn man genau diese Platte jetzt auf der Rückseite kühlt, und das ist dann die Idee gewesen, man baut einen Wärmetausch auf die Rückseite, dann kann man diesen Wirkungsgrad nochmal bis auf 90% hochkriegen. Und das ist ja, wenn man genau hinschaut, ist die dreifache Leistung. Also nicht 3% oder das sind 300% in der kurzen Zeit natürlich, muss man sehen. Aber insgesamt über den Jahresverlauf gesehen, hat man zwischen 1,5 und 2-mal bessere Erträge. Das hängt natürlich von vielen anderen Faktoren auch ab. Aber es kommt ja auch nicht jetzt da genau drauf an, jetzt
an. Ist ja erstmal nur die erste Beobachtung. Aber wenn ganz du genau natürlich den Wärmetauscher drin machst, dann musst du mit der Wärme ja auch irgendwo hin, die du da
produzierst. Das ist es ja. Da, und in der Betrachtung ist ja das warme oder heiße Wasser, was ich da jetzt erzeuge, erstmal Abfall. Weil mit dem kann man nicht mehr kühlen. Ich brauche kühles Wasser zum Kühlen. Und das heiße Wasser ist dann Abfall und ich muss es irgendwo sammeln. Aber gleichzeitig, wenn man jetzt ganzheitlich beginnt zu denken, also auch an die anderen Organe des Hauses zu denken, dann weiß man, da gibt es aber doch sowas wie warmes Wasser zum Duschen in der Küche oder im Bad, warme Wasser. Brauchwasser, aber es gibt auch im Winter die Notwendigkeit zu heizen und das sage ich jetzt mal vorweg, auch im Sommer zu kühlen, weil das kann man auch erwirken, als mit der Technik, gehen wir später noch drauf ein. Und so habe ich jetzt eigentlich warmes Wasser, sammle das in einem Pufferspeicher und kann in dem Pufferspeicher jetzt verschiedene positive Gewinne draus machen. Weil ein Warmwasser auch im Sommer tut in einem normalen herkömmlichen Haus ja der Brenner laufen, um Heizungswasser zu bilden. Ja. Das ist ohnehin schon kurios, wenn man überlegt, überhaupt bei fossilen Heizungen. Ich nehme eine Flamme, die macht 900 Grad, um einen Raum auf 21 Grad zu erwärmen. Das ist ja schon mal wirklich schief. Oder im Sommer auch. Ich habe schon ein heißes Dach, das vielleicht 90 oder 100 Grad hat und trotzdem läuft in meinem Keller die Öl- oder Gasheizung und macht wieder 900 Grad, damit ich mit 30, 35 oder 40 Grad duschen kann. Ja. Also da sieht man schon, da hat man zu wenig nachgedacht. Und da muss ein kreativer Denker hin, der dann diesen Organismus in der Weise so steuert, dass man jetzt alle Verluste zu Erträgen macht. Also das heißt
vielleicht ganz kurz zu wenig nachgedacht. Ich meine aus der Zeit, wo das Ganze kam, ja, man hat halt das Einfachste genommen, was halt irgendwie geht, das Günstigste genommen, was irgendwie geht und gesagt, okay, Heizung habe ich schon, verbrenne ich halt auch im Sommer. Als zu dem Zeitpunkt, als das ganze Thema, wie wird das klimatechnisch ausgehen und was wird Energie kosten, das hat man ja nicht. Und ich glaube, ein großer Kritikpunkt, den ich bei dir immer wieder sehe, ist, man hat halt in den letzten 40 Jahren nicht viel dazugelernt, wie man das besser machen könnte, was man irgendwann mal technologisch entworfen hat und dann einfach mal hingestellt hat. Aber erklär mal du weiter, ich habe dich unterbrochen.
Ja, also ich glaube, diese Problematik, also zu wenig nachgedacht, ist Fakt. Und zu wenig zwischen den verschiedenen Anforderungen, die das Gebäude stellt, gedacht. Das heißt auch, dass die Gewerke zu wenig miteinander reden, weil der Heizungsbauer, der sagt, ja, meine Aufgabe ist es, warmes Wasser zu machen. Fertig. Und der Elektriker sagt, ja, ich muss das nur irgendwie schaffen, dass dieser Strom an der richtigen Stelle ist und dann Arbeit verrichten kann. Der Elektroniker sagt, ja, ich bin für die Steuerung zuständig und sagt mir, was ich steuern soll, dann mache ich das so, wie ihr das wollt. Und so ist, das könnte man jetzt weiterführen, im ganzen Hausbau, die hunderte von Gewerken, die dazu führen, dass man am Ende ein angenehmes Leben leben kann in Innenräumen, das müsste besser zusammenwirken. Und da braucht es so Leute, die anders denken. Das sind gar keine Leute, die jetzt wie Vorarbeiter arbeiten und wirken. Ich vergleiche das mal mit der Musik. Das ist so wie ein Dirigent, der ein Orchester jetzt vor sich sitzen hat. Der Dirigent kennt alle Instrumente, kann aber die wenigsten davon perfekt spielen. Mhm. Aber er weiß, wie es klingen muss, damit eine gute Partitur rauskommt. Mhm. Und so wie so ein Dirigent, jetzt für ein Orchester, müsste es beim Hausbau jemand geben, der die Gewerke so instrumentalisiert, dass am Ende ein gutes Gewerk, Gesamtgewerk rauskommt.
Das ist wieder quasi auch genau wie der Organismus. Und diese, ich habe dich dann unterbrochen bei dem Punkt Dach, Photovoltaik, Kühlkreislauf da dran. Und dann, dass man sagt, okay, wie kann ich das eigentlich, du hast dann von dem Pufferspeicher gesprochen.
Ja.
Und dass man dann da wieder dran anknüpfen, zu sagen, was ist denn jetzt die Quintessenz daraus? Also wie geht's, vielleicht geht es ja noch ein bisschen weiter, dass man es komplett versteht, was jetzt eigentlich das Innovative
ist. Ja. Im ganzheitlichen Denken ist es immer ein bisschen schwierig, die ganzen Aspekte zusammenzukriegen. Also der eine Aspekt, den haben wir ja jetzt, wir haben das Dach gekühlt, deshalb hat es mehr Strom erzeugt.
Mhm, ja.
Ist die Aufgabe erfüllt. Jetzt haben wir einen Pufferspeicher im Keller, der wird jetzt zunehmend wärmer und wird am Ende sogar zum Problem, wenn ich zu viel Wärme habe. Aber sagen wir mal, in der Übergangszeit, Herbst oder im Frühjahr, gleicht sich das meistens gut aus. Die Wärme, die ich da in dem Pufferspeicher habe, kann ich auch gleichzeitig für die Heizung und für die Warmwasserbereitung verwenden, ohne dass da was übrig bleibt, weil es kommt dann die Nacht, die Nachtabsenkung auch. Das heißt, ich habe keinen Stromertrag, aber ich muss die Räume wärmen. Die werden gewärmt aus dem Pufferspeicher, der vom Tag gefüllt wurde. Das heißt, am nächsten Morgen habe ich mal einfach gesagt, den Pufferspeicher leer. Das heißt, der ist wieder kalt. Aber das ist das kalte Wasser, das ist das kalte Wasser, was ich dann wieder brauche, um am nächsten Tag die Module zu kühlen. Mhm. Da ist das schon ein toller Kreislauf. Jetzt
wir haben noch die zwei Problemzeiten. Quasi Sommer wird das Pufferspeicher zu heiß, im Winter reicht es vielleicht nicht aus.
Ja, das ist die größte Angst der Leute, wenn sie von so einer Technik hören. Aber eins gleich vorweg, im Winter reicht es trotzdem aus, weil im Winter, es geht nicht um die Lufttemperatur, sondern um die Strahlungswärme, die die Sonne liefert. Mhm. Und die gleiche Sonne, die auf unser Dach scheint, wenn wir minus 20 Grad bei uns haben, macht in Australien in der gleichen Sekunde grad 40 Grad plus und verbrennt die Böden dort. Die Sonne, also die Wintersonne ist nicht anders als die Sommersonne. Im Gegenteil sogar, in der nördlichen Halbkugel ist sie im Winter sogar näher an der Erde.
Das wissen alle Skifahrer, gell? Wenn sie nämlich dann da sich das Gesicht irgendwie im Winter denken, sie hängen das irgendwie auf der Ski.
Ja,
dass sie sich genauso schnell verbrannt wie im Sommer oder noch schneller sogar.
Ja. Ein gutes Stichwort überhaupt bei Skifahrern ist ja auch die Erkenntnis, dass die Lufttemperatur und die Strahlungswärme zwei vollkommen verschiedene Sachen sind. Da steht man auf einem Gletscher, sagen wir, die Lufttemperatur ist, nehmen wir nochmal minus 20 Grad, also klirrend kalt eigentlich, aber man steht dort mit seinem Skianzug und die Sonnenstrahlen, die durch den ganzen Weltraum kamen, durch die ganze Atmosphäre und auch durch unseren Skianzug, machen unsere Haut warm. Mhm. Und wir fühlen uns angenehm warm und es Ja, in den 80er Jahren gab es auch immer diese Bikini-Modelle, die man dann präsentiert hat in der Stern oder auf den Titelblättern, die halt bei diesen Minusgraden im Bikini sich gesonnt haben. Das funktioniert, das weiß ja auch jeder. Wenn man nur mal im Winter irgendwo im Schatten steht, wenn es sehr kalt ist und tritt dann einen Schritt in die Sonne, merkt man das sofort am ganzen Körper. Und dieses Prinzip ist ja ein Naturprinzip. Und aus der Natur kann man viel lernen. Und so ist es dann logisch, dass man sagt, wenn ich jetzt schon warmes Wasser habe, was die Sonne erwärmt hat, und jetzt ist die Sonne weg, abends oder auch tagsüber ist die Lufttemperatur zu kühl, wie bekomme ich die dann in den Innenraum? Und die einfachste Version ist ja, man nimmt dieses Wasser, lässt es durch wieder von oben, weil die Sonne kommt ja auch von oben, durch die Decke fließen in einer sogenannten Klimadecke und die ergibt dann wieder Strahlungswärme. Also praktisch die dunkle Sonne, sagen wir mal, also auch Sonnenstrahlen, die transformiert jetzt im Innenraum vorhanden sind, strahlen in der Decke auf den Fußboden, auf den Teppich, die Möbel, auf die Menschen, die drin sind. Und selbst wenn die Lufttemperatur tiefer ist, hat man im Wärmeempfinden, empfindet man das wärmer. Also man braucht etwa 5% wärmeres Wasser, um die gewünschte Innentemperatur zu kriegen. Also wenn ich, meine persönliche Wohlfühltemperatur ist 21 Grad in Wohnungen, sowohl im Winter als auch im Sommer, also entweder gekühlt oder geheizt. 21 Grad finde ich super. Manche wollen 23 Grad haben. Auch das ist ja einzustellen und so zu erleben, wie man das braucht. Jetzt brauche ich für 21 Grad 25 oder 26 Grad warmes Wasser. Es fließt durch diese Klimadecke und macht mir diese gewünschten 21 Grad. Im Sommer, wenn es jetzt draußen, sag mal, im heißesten Tag Deutschlands hatten wir 37 Grad vor der Haustür an der Citybox und innen drin hatten wir diese gewünschten 21 Grad. Und das, obwohl die Haustür meistens noch offen stand. Und das ist dieses Paradoxe, was die meisten nicht verstehen wollen. Die meisten sagen, ja, wenn im Sommer, wenn schon die Sonne scheint, wenn es schon so heiß ist, darfst du nicht Fenster und Türen öffnen, weil kommt ja die ganze Wärme rein und dann ist es innen ungemütlich warm. Aber das stimmt nicht, das stimmt dann, wenn es nur um die Lufttemperatur geht. Aber es stimmt nicht, wenn ich eine Klimadecke habe. Weil wenn ich eine Klimadecke habe, wo dann, sagen wir, 16 oder 17 Grad durchfließen, um 21 Grad gefühlte Temperatur innen zu kriegen, dann komme ich von draußen aus dieser Hitze, ich spüre die Wärme an meiner Haut, komme ich mit einem Schritt über die Haustür und in dem Moment ist sofort dieser Hitzedruck von meinem Körper weg. Das ist physikalisch ganz leicht zu erklären. Nämlich wenn ich in einen Raum komme, meine Körpertemperatur ist 36 Grad. Jetzt haben wir gerade gesagt, wenn es kühlt, haben wir dann 17 Grad in der Decke und 21 Grad gefühlte Temperatur. Das heißt, ich strahle dann die Decke an. Und die Decke transportiert meine Wärmestrahlung durch das durchfließende Wasser sofort weg. Also habe ich es nicht mehr. Und deshalb habe ich diese Empfindung, dass ich entlastet bin. Im Winter ist es ja auch so. Durch die Wärme fühlt man halt die Wärme. Die Kälte, wo man draußen reinkam, und auch die Innenraumluft ist vielleicht auch kühler, die ist nicht entscheidend. Entscheidend ist die gleichmäßige Strahlung. Und das ist so, dass der ganze Innenraum an allen Stellen an der Decke ist. Nicht an einer Stelle, wo jetzt vielleicht so eine, was es ja heute auch gibt, diese Infrarotheizungen, die nur eine Platte, Steinplatte oder sowas an der Wand, an der Decke ist. Das ist was anderes. Da gibt's auch Elektrosmog und so weiter. Aber hier geht's wirklich nur um ganz natürliches Wasser, was Wärme transportiert und sie über diese Profile dann in den Raum und an die Menschen abgibt.
Okay. Ja. Nachvollziehbar. Das heißt, das gleiche Wasser, das da oben als im Wärmetausch bei den Photovoltaikanlagen ist, das kann, da fließt dann runter und nimmt die im Sommer die Raumwärme weg und im Winter gibt es die Sonnenwärme quasi.
Ja, das ist die einfachen zwei Elemente, die man jetzt so so einfach vergleichen könnte. Aber wenn man genauer hinschaut, weiß man, da braucht es doch noch Technik dazwischen. Mhm. Und weil man kann das nicht eins zu eins vom Dach in die Decke bringen, sondern wir brauchen immer diesen Tag-Nacht-Rhythmus Unterschied. Und das geht über diesen Pufferspeicher und das geht über auch, wenn man eine Wärmepumpe hat, über eine Wärmepumpe kann ich meine Temperatur dann wirklich immer zielgerecht nachsteuern. Und interessant ist bei diesem Organismus, dass ich den Überschussstrom, also den Strom, den ich mehr erzeuge, als wenn die Platten nicht gekühlt wären, der wird für die Wärmepumpe genommen. Das heißt, eigentlich läuft die Wärmepumpe kostenlos in diesem System. Also unterm Strich gesehen, wir haben da oft Berechnungen gemacht, ist das wirklich so, dass in dem Haus ein Überschuss entsteht. Das heißt, man hat am Ende höhere Erträge, als es kosten würde, wenn man es beispielsweise mieten würde.
Das ist ganz spannend, weil ich kann mir gut vorstellen, also unabhängig davon, wie ich die Lösung nachher bekomme, dass ich ja erstmal, wenn ich das machen will, umrüsten will oder neu bauen will und ich würde das Ganze gern haben, dass ich dann erstmal mit einem hohen Kostenblock rechnen muss, zu sagen, okay, die klassische Photovoltaikmodule kosten so und so viel, jetzt brauche ich die mit dem Wärmetauscher haben, da brauche ich jemanden, der das anschließen kann, gewerkeübergreifende Zusammenarbeit als Stichwort, ist auch nicht immer ganz günstig, brauchst auch einen Koordinator dazu, sodass du in der Summe ja nachher auf einen wahrscheinlich gar nicht mal kleinen Beitrag kommst, wo du sagst, den musst du in die Hand nehmen, wenn du dieses Konzept fahren willst. Was ist da deine Erfahrung?
Ja, also das effektivste, einfachste auch für den Bauern ist natürlich, wenn er gleich sich ein Haus so bauen lässt oder inklusive einer solchen Ausstattung von Anfang an besitzt. Weil ab dem Moment hat er kein CO2 mehr, das ganze Leben nicht, also in dem Haus zumindest nicht, und auch keine Kosten mehr für Strom, keine Kosten für Brennstoffe, noch nicht mal Kosten für Kraftstoffe, weil das Auto, was automatisch zu einem Sunhaus gehört, lässt sich ja selbst versorgen. Also auch die Tankfüllung ist eigentlich kostenlos, können wir so sagen, wenn man jetzt nicht als Banker hingeht und sagt, ja, Moment mal, das hat ja am Anfang was gekostet, also müsste man die Kosten umlegen. Das stimmt ja, natürlich.
Oder du verkaufst es halt nicht an den Netzbetreiber oder so, dann. Ja.
Also wir haben ein Konzept, das würde sogar funktionieren, wenn der Staat es ein bisschen helfen würde anzuschieben. Das heißt, dass man Siedlungen baut, die erstmal staatlich unterstützt gebaut werden. Das heißt, dass die Baukosten erstmal abgefangen sind. Und ab dem Moment, wo dann Leute drin wohnen, zahlen sie ihre Strom und ihre Heizung und auch eine kleine Miete. Wäre auch ein Modell für Leute mit wenig Geld, die sonst Sozialhilfe kriegen würden. Also weniger, als man ihnen für Miete und Heizung heute zur Verfügung stellt, würde das kosten. Und nach einigen Jahren ist das Haus bezahlt und daraus aus den Gewinnen könnten wieder neue Häuser gebaut werden und in einem Zeitraum von einigen Jahrzehnten würde das Wohnen und die Energie nichts mehr kosten. Also das ist natürlich ein bisschen weit gefächerte Vision, aber rein betriebswirtschaftlich kann man das beweisen.
Und rein technisch geht's auch. Ja.
Und technisch auch, ja. Und das jetzt ist die Technik, hat natürlich noch ein paar Fußangeln dazwischen, zwischen dem Dach und der Decke. Ist es notwendig, diese Transformation so zu bilden, dass sie auch wieder effektiv funktioniert. Und wir haben dann auch Fälle, wo wir dann manchmal zu viel warmes Wasser haben. Das kann die Anlage im Sunhaus ganz einfach lösen, indem praktisch ab 22 Uhr in der Nacht, wo die Außentemperatur kalt ist, wird das zu heiße Prozesswasser ganz schlicht durch das Dach geführt bis 6 Uhr morgens. Und dann ist der Pufferspeicher wieder schön abgekühlt. Für den ganzen Tag kann er wieder die Wärme über das Dach reinnehmen und nachts wieder abgeben. Das ist wie einatmen, ausatmen. Und jetzt kommen noch vielleicht noch andere Besonderheiten dazu. Wenn man jetzt mal vielleicht im Sommer gerade eine Party feiert auf der Dachterrasse oben, die ja rundum offen ist, und dann weiß man, dass selbst wenn tagsüber über 30 Grad sind, wenn es abends 10 Uhr ist, dann fröstelt es. Also mit kurzer Hose, T-Shirt verschwitzt und einer Flasche Bier in der Hand, wer kennt das nicht? Wird's einfach zu kalt und dann macht's Feiern auch keinen Spaß mehr. Aber bei der Citybox, bei diesem Walmdach mit Wärmetauschern, wo die Wärme an die Natur wieder freigegeben wird, um am nächsten
Tag. Das hast du vorhin mit deiner
Decke. Das wie eine Heizung.
Genau, da hast du das vielleicht so vorher mit deiner Klimadecke erzählt, dass quasi um Boden auf deiner Dachterrasse. Das ist quasi so ein bisschen wie dieses, wenn man es abends auf nur so einer Steinterrasse steht und sagt, oh, guck mal, die Steine haben die Wärme aber toll gespeichert vom
Tag. Die strahlen auch, gell? Die strahlen die Wärme auch ab. Und jetzt verschoben jetzt in den Winter reingedacht, kann es ja jetzt sein, also Memmingen hat wir schon ab und zu mal bis 50 Zentimeter Neuschnee. Dann bleiben noch 30 Zentimeter dicke, das auf dem Dach liegen. Das ist dann eingefroren. Meistens ist ein Hochdruckgebiet danach mit sehr tiefen Temperaturen. Und dann ist die PV-Anlage ausgeschaltet. Also unser Sunhouse, da müssten die Bewohner ausziehen, weil es gibt keine Heizung drin. Es würde nach vielleicht 2 Wochen wären alle Batterien, Wärmebatterien, aber auch Strombatterien leer. Und damit das nicht passiert, nutzen wir die gleiche Hardware, nämlich die Möglichkeit, durch das Dach auch die Temperaturen zu schicken, die wir im Pufferspeicher haben, beziehungsweise wir haben ja auch an den Wänden, also an 3 Wänden, Süden, Westen und Osten, haben wir ja auch Wärmetauscher an den Fassaden. An der Fassade bleibt ja kein Schnee liegen. Und an der Ostseite ist an einem sonnigen Tag die Sonne morgens schon da. Im Winter steht die Sonne flach, wirkt sehr gut dann auf die Ostseite. Das Wasser, was in der Ostseite wärmer wird, tut ab einem bestimmten Gradzahl ein Ventil öffnen und eine Umwälzpumpe, die nur 6 Watt Energie braucht. Und spült dann dieses aufgewärmte Wasser durch das ganze Dach.
Und dann schmilzt der Schnee.
Jein. Also schmelzen bräuchte man ja, wir haben das mal ausgerechnet, ich glaube 350 Kilowattstunden, um so ein Dach aus dem Schnee Wasser zu machen. Mhm. Aber es ist viel geschickter. Die ganze Schneemasse ist ja drauf, ist festgefroren und wir wärmen die Platte leicht an mit der kostenlos zur Verfügung gestellten Sonnenenergie, die an dem Morgen da ist, dann braucht das so 2 bis 3 Stunden, dann ist das an allen Stellen, ist das Eis von unten wie Aquaplaning ein Bruchteil eines Millimeters geschmolzen und dann tut das Gewicht, das ist ja ein Walmdach, das teilt ja sozusagen das Dach in 4 Teile, 4 abschüssige Teile, dann irgendwann reißt das oben und dann dauert's 3-4 Sekunden, dann ist das ganze Dach frei. Und wir haben extra die Dachrinne so gebaut, dass wir jetzt nicht gleich erschlagen werden kann. Also, dass unten noch ein Bereich ist, wo das
der Schnee. Aber auf die Idee bist du auch nicht in der Toskana gekommen mit dem Schnee.
Nein, das ist eigentlich eine logische Fortführung der Ideen, die schon in der Toskana entstanden sind. Aber das kommt dann natürlich, wenn man das Ganze in Praxis umwandelt.
Und ja, das ist eigentlich das Coole, weil das ist auch das, was ich bei dir bei LinkedIn immer wieder sehe. Es gibt ja diese ganzen Skeptiker, Leugner und Schwobler und wer auch immer, die alle gefangen sind in einer Zeit oder in einer Propaganda von wie viele Jahre.
Ja.
Das, was du erzählst, ist ja nicht einfach nur ein Comic oder eine Vision aller Marvel-Helden, sondern das funktioniert ja alles. Das ist ja alles da und es tut ja alles.
Richtig.
Das ist ja alles erprobt. Also könnte man bei dem Haus vorbeifahren und sich das anschauen?
Ja, wir haben ja ständig Besucher. Also vor allen Dingen in der zweiten Wochenhälfte, wo ich dann auch oft da bin, kommen viele Leute. Wir haben hunderte Leute schon dort gehabt. Jetzt vor 3 Wochen war sogar der Erzbischof von Kenia dort, zusammen mit der Leiterin der afrikanischen Caritas. Und die sind nicht einfach so gekommen, weil sie mal vorbeischauen wollten, sondern sie haben so ein konkretes Projekt mit einer Sporthalle, wo ich das Dach machen sollte. Aber als sie da waren, haben die Citybox gesehen. Das war ihnen gar nicht bewusst, dass das ein potenzielles Haus sein könnte, was auch in Afrika stehen kann. So hat mich der Erzbischof gefragt, wie ist denn das? Kann man das auch in Afrika betreiben? Ich sag, ja klar. Das Sunhaus lässt sich an jeder Stelle der Erde betreiben. Egal, ob das auf dem Nordpol steht, in der Sahara oder sonst wo. Weil es eine sehr ausgeklügelte Dämmtechnik hat, die sich in der Wand spiegelt. Also das heißt, nach beiden Seiten ist die gleich. Sorgt so dafür, dass es egal ist, ob jetzt innen die Wärme ist und außen die Kälte oder umgekehrt. Wir haben immer das gleiche Dämmverhalten und zusätzlich wird das ja noch unterstützt durch das Wasser, was in der Fassade und im Dach drin ist. Das Dach ist gut zum Kühlen, die Fassade ist gut zum Heizen und so ergänzen sich diese beiden Sachen.
Das eingefallen. Darf ich jetzt kurz fragen? Das ist quasi wie wenn du einen Kühlschrank hinstellst und sagst, du musst dich halt im Sommer reinsetzen und im Winter raus.
Ja.
Weil der Kühlschrank macht es ja auch dann warm. So.
Ja. Ja, der Kühlschrank ist ja auch nichts anderes als eine Wärmepumpe. Also es ist das gleiche Prinzip, es gibt einen Kompressor, der durch Kältemittel praktisch diese Transformation macht.
Wenn ich jetzt aber den Podcast jetzt bisher zugehört habe, ja, und das ist, ich finde es total, also mich fasziniert es ja sowieso, ja, wie man in seiner ersten Lebenshälfte quasi ein Unternehmen aufbauen konnte, quasi alles erwirtschaftet hat und dann gesagt hat, stopp, jetzt will ich mal nochmal was anderes und nochmal auch was kommt. Aber es gibt ja auch heute ein ganz konkretes Produkt oder eine Produktkategorie, muss man fast sagen, ja, wo man sagt, die kann ich kaufen, das kann ich nachrüsten, das kann ich mir besorgen. Und wenn ich jetzt ein Heizungsbauerfirma bin und das höre, kann ich es im Prinzip nicht machen, weil ich den Dachdecker brauche. Wenn ich Dachdecker bin, kann ich es eigentlich nicht machen, weil ich den Heizungsbauer brauche. Und wenn ich Elektriker oder Photovoltaikanlagen bin, kann ich es auch nicht machen, weil ich den Dachdecker und den Heizungstechniker brauche. Das heißt eigentlich, erklär mal kurz dieses Produkt und dann eigentlich, welche Art Gewerk das braucht, um dieses Produkt vernünftig umzusetzen.
Also das Produkt besteht darin, dass wir sagen, wir passen uns dem Nutzer oder dem Umsetzer an und liefern ihm entweder das Material oder auch die Leistung, die Arbeitsleistung oder auch noch weitere Beratungen, wie man das in der Heizung umsetzt, das so typgerecht zu. Das Produkt ist eigentlich eine, man kann sagen, die Verbesserung der Erträge, die man aus einem Solarpanel herausnehmen kann. Das sind Wärmetauscher, das sind Verrohrungen. Wenn man jetzt zum Beispiel, wir haben öfters so Bauherren, die das sind Tüftler, die haben schon vor 20 Jahren, als es noch keine Solateurgabe gab, haben die ihre PV-Anlage selbst aufs Dach gebaut. Und denen heute zu sagen, du brauchst da einen Montagetrupp, die sagen, wieso, ich bin der, der die Anlage am besten kennt. Wenn ich das richtige Material habe und eine kleine Anleitung, dann mache ich das selber. Solche Leute kaufen von uns nur das Material. Und interessant ist, dass sich das bereits in einem Jahr bis maximal anderthalb Jahr amortisiert. Weil alleine durch diese Zugabe, was dann an die bestehende Anlage drankam, die Anlage gibt's ja schon, das Dach gibt's schon, die Halterung gibt es, es gibt eine Batterie, es gibt alles, was zur Anlage gehört, Wechselrichter. Und jetzt kommt nur eine neue Komponente dazu. Wie kriege ich die Wärme runter? Da brauche ich also im Keller vielleicht noch einen Pufferspeicher, eine Art Wärmebatterie, Schichtspeicher, PCM-Speicher. Da gibt es verschiedene Lösungen. Oder eine Wärmepumpe. Oder Wärmepumpe. Und schon ist das Gebäude in eine vollkommen neue Kategorie geraten, was mehr Strom und dann auch Wärme zur Verfügung hat. Jetzt gibt's andere, die sagen, ich habe mir eine PV-Anlage aufbauen lassen, könnt ihr das machen? Haben wir auch Trupps, die das realisieren. Oder andere sagen, wir haben vor, unser Dach auszustatten oder unsere Garage oder ja, wir haben noch Energiebäume und auch Radwege, energetisierte, verschiedene Lösungen. Aber meistens sind es ja dann die Dächer, also bleiben wir dabei, dass einer ein PV plus T Anlage neu hat, dann wird das erstmal in der Werkstatt bei uns geboostert und dann werden die fertigen Module dann wie von einem Solateur aufs Dach gebaut, inklusive der Heizregister. Die PV-Anlage ist ja auch so, dass sie auch verschiedene Strings hat, jetzt stromtechnisch gesehen. Ja. Und genauso hat sie dann auch verschiedene Heizkreise oder Register, sagen wir dazu, die dann jetzt auf dem Dach zusammengeführt werden. Ich kann ja nicht bei der ersten Platte mit kaltem Wasser rein und hol bei der letzten Platte das Heiße raus, weil dann ist die Hälfte uneffektiv, weil sie nicht kühlt. Sondern ich mache alle 6 Platten, machen wir einen Heizkreis und ein Register und das führen wir dann über die bekannten Verteiler, wie man das bei der Fußbodenheizung auch hat, in den Heizungsraum zusammen.
Das ist auch ganz spannend. Wenn ich jetzt, also wir haben ja bei den Hörern ganz viele ausführende Gewerke dabei. Und wenn jetzt einer von den Zuhörern Interesse daran bekommt, sie vielleicht sein Portfolio zu erweitern oder das mit anzubieten oder vielleicht mal einen Infoabend zu machen für potenzielle Kunden, weil die Mehrheit der Bevölkerung sind halt nicht die Tischler, sondern die sagen, es klingt logisch, wenn sich das amortisiert, wenn ich hohe, vielleicht höhere Investitionskosten habe, aber die sich zurückzahlen und dann habe ich einen höheren Return of Invest, also weil, was weiß ich, zahlst halt ein paar Jahre zurück, aber hast dann nochmal 20 Jahre halt das Doppelte an Ertrag. Da macht es ja Sinn, das zu tun. Wenn sich jetzt jemand von den Zuhörern angesprochen fühlt, zu sagen, mit dem Thema oder mit dir oder mit dem, was du da tust, möchte sich ja beschäftigen, wonach muss er denn suchen, um mit dir in Kontakt zu treten?
Ganz einfach, da gibt es eine Webseite, die heißt sunhouse.energy, also auf Englisch jeweils www.sunhouse.energy. Und darüber kann man sich ein Newsletter bestellen, kann auch direkt bestellen beziehungsweise Informationen anfordern. Da gibt es auch andere Kontaktmöglichkeiten, dass dann jemand vor Ort kommt. Wie auch immer, wir versuchen uns einfach auf die Situation so einzurichten, wie sie ist, und um praktisch helfen zu können. Weil jeder braucht eine andere Art von Hilfe, haben wir schon gemerkt. Aber am Ende sind es dann doch so bestimmte Kategorien, die sich ergeben. Also das Einfachste ist darüber. Es gibt noch eine andere Webseite, die auch interessant ist. Das ist von unserem Verein. Wir haben ja ein Institut für Nachhaltigkeit. Das ist ein gemeinnütziger Verein. Da bin ich auch ehrenamtlicher Präsident davon. Die Webseite ist www.city.box.solar.
Okay. Du darfst beides in die Shownotes auf jeden Fall rein verlinken. Ist das meine richtige Annahme, dass wenn ich jetzt ein Handwerksunternehmen habe und Interesse daran habe, das irgendwie mit anzubieten, dass die Möglichkeit besteht? Oder habe ich jetzt gerade irgendwie in die Wolken gegriffen? Also sucht ihr auch Umsetzer, Kooperationspartner, die sowas umsetzen, oder macht ihr das quasi in eigener Regie?
Na, natürlich suchen wir. Wir wissen doch, dass wir die Welt alleine nicht verändern können. Also ich habe schon immer diesen Antrieb gehabt, selbst im Fensterbau, jetzt das nicht alleine alles verändern zu wollen, sondern ich habe mein Wissen immer bekannt gegeben, an die es haben wollten. Und wenn dann so Produkte entstehen, schauen wir auch, dass die dann rationell gut eingekauft werden, so dass die Kosten gering bleiben und dass man einen schnellen ROI hat. Und bei allen gerechneten Bauvorhaben sind wir bei der Zeit der Reinvestition meistens auf weniger als der Hälfte von vergleichbaren reinen PV-Anlagen. Und da kommen ja heute noch Sachen dazu wie Zertifikate und so Sachen, die noch nicht so bekannt sind. Auch das bringt unterm Strich gesehen nachher nur zusätzliche Gewinne. Und das wollen wir natürlich, dass die Menschen das nutzen. Wenn ich mir heute so diese Talkshows anhöre, jetzt gerade ist es ja häufig, wo Politiker und dann auch so, ja, sich als Experten nennende Unwissende äußern über Heizungstechnik, über Wärmepumpen. Ja, da fasse ich mir an den Kopf, sage ich, einmal bräuchte man für diese Wärmewende nicht unbedingt eine Wärmepumpen zu nutzen. Das sind ein effektives Mittel dazu, aber man muss immer die Gesamtanlage sehen, also wieder dieses ganzheitliche Denken, also im Organismus denken. Und bei dem einen Organismus passt das ganz gut dazu, bei dem anderen wird es anders gelöst. Und dann kann man erst eine vernünftige Lösung realisieren, die dann auch wirklich funktioniert. Und die ist dann unterm Strich gesehen immer so, dass je mehr man investiert, desto schneller hat man dann den Rücklauf. Und das Tolle ist ja, wenn ich den Rücklauf jetzt vielleicht nach 6, 7 Jahren spätestens erreicht habe, danach ist das wie ein Gewinn. Das ist wie ein bedingungsloses Grundeinkommen fürs Wohnen, könnte man sagen. Also
die geschenkte Sonne, ja.
Ja, ich weiß nicht, was in 7 Jahren eine Kilowattstunde mit Gas kostet oder was ein Liter Benzin kostet oder E-Fuels oder was man dann später vielleicht hat. Oder was die Kilowattstunde Strom kostet und ob es überhaupt genügend gibt oder ob wir rationiert sind, weiß ich alles nicht. Aber ich weiß, was ich vorlebe, nämlich in einem Sunhaus zu wohnen, beziehungsweise in einem Haus, in einer Wohnung, auch nachträglich solche Technik zu integrieren, das macht wirklich frei, das ermöglicht ein selbstbestimmtes Leben. Und da wäre ich ein schlechter Mensch, wenn ich das nicht mit anderen teilen wollte. Eigentlich, das müsste nach meinem Gefühl müsste jeder Mensch das umsetzen für sich. Und dann hätten wir eine einfachere, bessere Welt mit weniger Verschmutzung und auch mit weniger Abzocken, was ich immer deutlicher erlebe jetzt seit dem Krieg, ist das fast beschämend, wenn man sieht, wie Energiefirmen dann auch noch Gewinn daraus schlagen.
Okay, also
das ist von mir kann jeder alles haben, was die Welt verbessert.
Ich gebe da noch eine Portion dazu aus meiner Sicht. Diese Kombination von verschiedenen Gewerken, wenn man dann die Rohre anschließen muss, Strom anschließen muss und das Ganze auf dem Dach machen muss, sorgt halt am Ende dafür auch, dass man vielleicht neues Gewerk entsteht bei sowas oder dass so sich Kooperationen entstehen. Und überall, wo sich super lohnende Geschäftsmodelle entstehen, es sind immer irgendwelche Vorreiter da, die da hingehen und das auch tun. Es dauert dann vielleicht ein paar Jahre und irgendwann gucken andere hin und sagen, ja, du hast es ja einfach, ja, du hast ja hier die Maßnahme ergriffen und sagt, ja, aber am Anfang musste ich mich damit beschäftigen, musste zum Beispiel solche Podcasts hören, musste da mal hinfahren, das glauben und investieren. Habe aber, du hast vorher erzählt von deinem Mac, ja, von dem Photoshop und dem Ganzen. Natürlich heute ist Standard, dass ich ein CAD habe und rendere. Aber als du das damals gemacht hast, musstest du wahrscheinlich viel Zeit und Herzblut da reinstecken und hast halt nicht Netflix am Ende gemacht, sondern sie haben wieder andere beschäftigt.
Ja. Und damals gab es ja noch nicht mal einen Scanner oder eine Farbkamera, die digital fotografiert hätte, sondern da hat man ja wirklich mit den einfachsten Mitteln schon gearbeitet. Aber vor Photoshop gab es auch Aquarelle. Wir haben richtige Aquarelle gezeichnet, um den Leuten klarzumachen, wie denn das nachher aussieht. Weil jemandem was zu verkaufen, was neu ist, was man noch nicht kennt, geht über eine bildliche Darstellung am einfachsten.
Das ist auch quasi das jetzt am Schluss dieser Podcast-Folge. Ich habe das Gefühl, Manfred, wir könnten uns noch mal ein paar Mal über solche Themen unterhalten. Vielleicht machen wir auch mal noch mal eine Folge.
Wieso nicht? Ja.
Zum Schluss dieser Folge einfach vielleicht diesen diesen Grundgedanke zu haben, es steckt eine mega Chance dahinter, ein großer Wille von vielen, da was zu verändern. Es lohnt sich, weil Energie einfach so teuer geworden ist. Mhm. Also gar nicht mal nur auf Klimaschutz, sondern einfach nur auf kaufmännisch geschielt gucken. Dann lohnt sich da, sich zu als Privatnutzer damit zu beschäftigen, aber als Unternehmer, als Handwerker zu sagen, Moment mal, ist eine mega Chance, die sich auch tut, in Blue Ocean, ja, also kein Haifischbecken. Ich muss nicht mich mit 100 anderen Handwerkern um die letzte Installation oder die letzte Wärmepumpe streiten, die der von irgendeinem Hersteller vielleicht geliefert wird oder nicht, sondern ich kann hingehen und sagen, es gibt ein Geschäftsmodell, einen Tätigkeitsbereich, der für eine, wahrscheinlich, ich vermute mal, dass einige dieser Tüftler, von denen du vorher gesprochen hast, oder Interessenten auch solvent sind. Das heißt, dass dann das Geld erstmal für die ersten Jahre nicht bei den Kunden nicht so die Rolle spielt. Also ich würde mir wünschen, vorstellen, dass einige der Hörer jetzt ein bisschen Lust bekommen haben, sich ein kleines bisschen mehr mit dem Thema zu beschäftigen, vielleicht auf deine Webseiten zu gehen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn jeder Zuhörer, der bis hierher zugehört hat, das nächste Mal wieder mit einschaltet. Wir bringen bei Bauimpulse einmal in der Woche irgendwas Spannendes. Wir haben in LinkedIn eine Gruppe, ein Bauimpulse.digital. Wenn du das jetzt gehört hast und da reingehen willst, das sind Profis, die irgendwas mit Bau zu tun haben in der Gruppe, die sich über interessantes Austauschen und Podcast-Hörer können gerne dazukommen. Manfred, an dich gerichtet, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du den Schwank aus deinem Leben erzählt hast und das Endprodukt. Ich glaube, einen Punkt müssen wir noch schnell sagen, du hast es kurz erwähnt, PV plus T.
Ja.
Das sind die, das danach kann ich auch googeln wahrscheinlich, oder? Wie ist das?
Nicht wirklich, weil man kennt PV und PVT. Und wir wollen das ganz bewusst davon abheben, weil wir sagen PV plus T, das heißt, man kann es ergänzen an bestehende Anlagen oder an neuen Anlagen. Und jetzt ist es auch vom Gesetzgeber her auch interessant, es zu trennen wegen den verschiedenen Fördermöglichkeiten. Das eine ist PV, die ja zurzeit mehrwertsteuerfrei ist. Das andere ist Teil der Heizung und wird damit 30-35% gefördert. Wenn man es aber in einem Teil hat, also PV, das dann hat man dann braucht man einen Hersteller, der dafür eine spezielle Zulassung hat. Das braucht man aber anders nicht. Das heißt, wir können den Privatleuten und auch den Handwerkern besser helfen mit unserem Material oder mit unserer Zusatzleistung.
Sehr cool. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Manfred. Wie gesagt. Ja.
Auch dir vielen Dank für deine Arbeit. Ist doch toll, dass du die Leute so zusammenbringst bei diesem Podcast.
Ja, vielen Dank auch. Ja. Tschüss.
Ciao.
Wenn dir diese Podcast-Aufnahme gefallen hat, dann natürlich gerne abonnieren, mir ein Feedback schreiben, wenn du das möchtest, über Spotify oder Apple. Und zu guter Letzt, wenn du wissen willst, wo kannst du weiterhören, falls du noch Lust hast, weiterzuhören, such doch einfach im Bauimpulse-Podcast nach dem Leitfaden für Führungskräfte, die Brücke zwischen Büro und Baustelle. Und die erste Folge davon heißt Erkenne Ursachen versteckter Probleme. Viel Spaß beim Weiterhören. Tschüss.